no persons having received a majority of the whole number of votes cast by surname, a speaker has not been elected.
Das ist Sheryl Johnson, Sekretärin vom US-Repräsentantenhaus. Willkommen zu einer neuen Folge vom USA-Podcast «Alles klar, Amerika» von Tamedia. Frau Johnson hat die Stimmen ausgezählt, die es gegeben hat bei der Wahl zum Speaker vom Repräsentantenhaus. Sheryl Johnson ist keine Politikerin, sondern eben eine angestellte Sekretärin vom Repräsentantenhaus und sie leitet das, solange es da keinen Speaker, keinen Vorsitzenden gibt. Und das ist aktuell der Fall, denn der Fraktionschef der Republikaner, der Kevin McCarthy aus Kalifornien, ist auch nach 3 Wahlgängen nicht zum Speaker, dem Vorsitzenden von der Grossen Kammer, gewählt worden. Und das hat es doch seit 100 Jahren nicht mehr gegeben. Es war also eine historische Schlappe gewesen. Egal, wie der Prozess, der Wahlprozess noch wird enden. Wieso sind die republikanischen Abgeordneten so zerstritten? Und was meint eigentlich der Donald Trump dazu? Und was heisst die ganze Sache für den Präsident Biden und Demokraten? Darüber unterhalte ich mich mit dem Martin Kilian, unserem langjährigen USA-Korrespondent. Ich bin Christoph Münger und leite das Rösser International von der Tamedia-Redaktion in Zürich. Guten Tag, Martin.
Guten Tag, Christoph.
Was ist jetzt da genau passiert am ersten Tag, wo der Speaker, der Vorsitzende von der neuen republikanischen Mehrheit im Repräsentantenhaus hätte gewählt werden?
Ja, das war eben so, dass es 3 Wahlgänge gab und Kevin McCarthy, der ja, wie du weißt, bereits seit 10 Jahren versucht, Speaker zu werden, 2015 ist er schon mal gescheitert, hat also in allen 3 Wahlgängen nicht die erforderliche Mehrheit der Stimmen erhalten. Und das ist natürlich schon ein ziemlich irrer Vorgang und zeigt eben, wie zerstritten die Republikanische Partei ist.
Wie sind die Reaktionen auf die Nichtwahl ausgefallen, sowohl bei den Republikanern wie auch bei den Demokraten?
Ja, natürlich unterschiedlich. Republikaner waren entsetzt, gerade also auch moderate Republikaner oder Vordenker der Partei, dass es zu so einer Spaltung kommen konnte. Die Demokraten waren natürlich begeistert. Die haben sich zurückgelehnt. Man konnte es richtig sehen gestern im Plenum, wie die demokratischen Abgeordneten dieses Schauspiel gutiert haben. Das war natürlich eine tolle Sache. Am besten hätten sie noch Popcorn rausgeholt, um das Ganze wie im Kino sich anzugucken. Aber natürlich ist das schon eine sehr bedenkliche Sache, auch für die amerikanische Demokratie. Ich meine, Christoph, du weißt, vor 100 Jahren, 1923, wurde der Speaker erst im 9. Wahlgang gewählt. Also da hätte also Kevin McCarthy noch einige Wahlgänge vor sich. Aber es gibt auch einen anderen Vorgang, 1856. Da dauerte die Wahl über 100 Wahlgänge und 3 Monate. Auf der einen Seite war der Sklavereigegner Nathaniel Banks aus Massachusetts, auf der anderen Seite der Sklavereibefürworter William Aiken aus den Südstaaten. Und wie gesagt, 3 Monate hat es gedauert. Diesmal wird es nicht 3 Monate dauern, aber der Vorgang zeigt natürlich, wie eng die Mehrheitsverhältnisse für die Republikaner nach dieser Wahl im November sind. Sie hatten ja, wie du weißt, gehofft, dass sie klare Mehrheiten kriegen im Repräsentantenhaus. Das hat sich nicht erfüllt. Im Gegenteil, sie haben zwar die Mehrheit gewonnen, aber ganz, ganz, ganz knapp und wahrscheinlich auch nur, weil wegen der neuen Einteilung von Wahldistrikten die Republikaner bevorzugt waren. Also eigentlich war dieser Wahlsieg ein Pyrrhus-Sieg und nun zeigt sich eben, dass innerhalb der Partei diese knappe Mehrheit den Radikalen zum Aufwind verholfen hat. Und McCarthy ist meiner Ansicht nach nur das erste Opfer dieser Radikalisierung des rechten Flügels innerhalb der Republikanischen Partei.
Auch der Kevin McCarthy hat sich nach dieser Schlappe geäussert. Wir hören kurz rein.
Okay, we're walking through. I think we'll find our way to get there. And this is a healthy debate. It might not happen on the day we want it, but it's going to happen.
How long are you willing to continue this battle?
I don't really see it as a battle. We're not that far away. We only need 11 more votes to win. So I think from a whole perspective, if you talk to everybody, it's not that far away.
Der Kevin McCarthy gibt sich äußerst zuversichtlich nach dieser Pleite. Er sagt, das sei ein gesunder Prozess, dass man halt da müsse diskutieren und es sei auch keine Schlacht. Man müsse jetzt noch ein paar Stimmen zusammenkratzen und dann werde es schon klappen. Ich muss jetzt darauf hinweisen, dass bald nach unserer Aufnahme das Repräsentantenhaus wieder zusammenkommt, wieder wird wählen. Wie viele Wahlgänge das noch brauchen, werden wir sehen. Martin, du hast gesagt, es kann bis zu 100 gehen. Und 3 Monate wird es nicht gehen damals, aber es kann sich noch hinziehen. Die Frage jetzt, schafft das der McCarthy doch noch? Respektive, wie lange geht die Geschichte noch damals im Jahr 2023?
Tja, das wissen die Götter. Es weiß wirklich niemand. Die Frage ist eben, ob er die erforderlichen Stimmen aus dem Lager der Radikalen, im Moment also 20 radikale Abgeordnete, ob er die erforderlichen Stimmen an sich ziehen kann und dann eben den Posten des Speakers gewinnen kann. Aber wenn man den Verlautbarungen dieser 20er-Bande glaubt, dann sind sie eigentlich nicht willens, weitere Kompromisse zu machen, obwohl McCarthy im Vorfeld dieser Wahl ja schon einige sehr, sehr fragwürdige Kompromisse gemacht hat. Und da geht es nun eben auch um seine Person. Wie opportunistisch ist Kevin McCarthy? Die Rechten werfen ihm vor, dass er immer wieder taktiert, dass er keinen politischen Kern hat. Und wenn man sich überlegt, dass McCarthy im Vorfeld dieser Wahl tatsächlich dem Ansinnen der Radikalen zugestimmt hat, dass künftig nur 5 Abgeordnete notwendig sind, um einen Speaker zum Rücktritt zu bewegen oder die Rücktrittsfrage zu stellen, dann muss man sich schon fragen, was eigentlich der Posten für Kevin McCarthy noch wert wäre, wenn er denn tatsächlich noch Speaker würde. Also ich glaube, im Moment würden die Wetten 50-50 sein in Washington. Auf der einen Seite gibt es Leute, die glauben, dass sich genügend rechte Abgeordnete, genügend Abweichler erweichen lassen, um dann doch zu McCarthy überzulaufen. Auf der anderen Seite sind jene, die sagen, nein, seine Chance ist vertan. Man wird sich auf einen Kompromisskandidaten einigen, vielleicht auch jemanden, von dem wir bisher gar nicht viel gehört haben. Aber wie gesagt, es ist völlig offen, wie dieses Rennen nun ausgehen wird.
Wir werden es sehen, sicher im Laufe der nächsten Stunde oder nächsten Tage, wie sich das entwickelt. Aber jetzt der Kevin McCarthy, er ist ja nicht wirklich ein Linken, oder? Er gilt auch als Trump-Anhänger, ist nach Mar-a-Lago pilgert, hat sich dort zusammen mit dem ehemaligen Präsidenten fotografieren lassen. Und selbst die notorische Marjorie Taylor Greene, die Abgeordnete aus Georgia, die bekannt ist als Verschwörungstheoretikerin und sehr laute Trump-Anhängerin, ist für den Kevin McCarthy gewesen. Wir hören kurz rein, was sie gesagt hat nach dieser Schmach für ihren Partei.
It's my Freedom Caucus colleagues and my supposed friends that went and did that, and they asked nothing for me. Nothing. That's what I found out in there. I'm furious.
Sie sagt, sie sei sehr wütig, ja, und wenn sie wütig wird, dann muss selbst den rechten Wähler von der Republikanischen Partei natürlich geschmauch werden. Sag mal, Martin, sind die parteiinternen Gegner von McCarthy noch extremer als Marjorie Taylor Greene?
Ja, einige schon. Man muss natürlich auch bei Taylor Greene hinzufügen, dass sie sich hinter McCarthy gestellt hat, weil sie Karriere machen möchte innerhalb der Fraktion. Aber es ist richtig, ja, einige dieser 20 Abgeordneten, die Kevin McCarthy die Gefolgschaft verweigert haben in den ersten 3 Wahlgängen, sind noch radikaler als Marjorie Taylor Greene. Das sind Leute dabei, die also resolut behaupten, dass Donald Trump die Präsidentschaftswahl 2020 gewonnen hat. Das sind Leute dabei, die die Grenze nach Mexiko ganz dicht machen möchten. Das sind Leute dabei, die überhaupt keine Gesetze zur Kontrolle von Schusswaffen wollen, die das Budget des Bundes zerfleddern wollen, damit sie die Möglichkeit haben, einzelne ihnen missliebige Posten, zum Beispiel im Bildungsbereich, einfach abzuschießen. Ja, das sind sehr radikale Leute und leider ist einer dieser 20 und einer der radikalsten dieser 20 der Abgeordnete Bob Good, der mich vertritt im Kongress in Washington. Ich lebe in einem Wahlbezirk, ich lebe in einer sehr weltoffenen, liberalen Universitätsstadt, aber um mich rum ist es etwas anders und Bob Good repräsentiert mich in Washington. Ich kann es nicht unbedingt sagen, dass ich ein großer Freund von ihm bin, aber immerhin, man muss ihm zubilligen, dass er tatsächlich Kante zeigt und dass vielleicht für Leute wie Bob Good die Persona Kevin McCarthy völlig unakzeptabel ist.
Wieso unakzeptabel?
Weil er eben, was ich ja schon sagte, weil er im Kern eigentlich ein Wackelpeter ist. Ich darf dich daran erinnern, Christoph, dass McCarthy nach den Vorgängen, nach dem Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021 zunächst wütend war, Trump beschuldigt hat, daran mitverantwortlich zu sein, um dann nur wenige Tage später nach Mar-a-Lago zu pilgern und sich bei Trump wieder anzudienen. Das sind genau die Dinge, die jemand wie Bob Good auf die Palme bringen und weswegen die Radikalen, gerade Bob Good zum Beispiel, ihre Stimme nicht McCarthy geben werden. Ich glaube nicht, dass, selbst wenn es zu einem Kompromiss kommt, dass der harte Kern dieser 20 Abweichler, darunter eben auch Bob Good, für McCarthy stimmen werden.
Bisher hat es eigentlich Flügelkämpfe vor allem bei der Demokratischen Partei gegeben. Der Präsident Biden hat können Liedli davon singen, rechts wie links hat es da Abweichler gegeben. Immer wieder hat es zu Diskussionen geführt. Man hat gesagt, die Partei sei gespalten. Bei den Republikanern andererseits haben wir immer den Eindruck gehabt, dass die stramm in die gleiche Richtung marschieren. Und jetzt passiert da. Was sagt das über die Regierungsfähigkeit von der Grand Old Party aus?
Ja, dass es miserabel ist, im Repräsentantenhaus zumindest. Die Partei im Repräsentantenhaus, wo der radikalste Teil der Partei sein Zuhause hat, ist nicht regierungsfähig in ihrem derzeitigen Zustand. Ich meine, das Verrückte ist natürlich, dass just an dem Tag, an dem sich die Abgeordneten, die republikanischen Abgeordneten im Repräsentantenhaus wegen der Wahl McCarthys bekriegen, im Senat der Minderheitsführer Mitch McConnell mit Präsident Biden in Kentucky ist, um eine neue Brücke einzuweihen. Also im Senat haben wir diese Verwerfung nicht und die Senatsrepublikaner, obwohl es auch da radikale Leute drunter gibt, sind trotzdem regierungsfähig, was ich in dem Maß nicht sagen würde über die Fraktion, die republikanische Fraktion im Repräsentantenhaus.
Egal, wie das jetzt noch rauskommt, also ob der Kevin McCarthy noch Speaker wird oder nicht, ein bisschen grundsätzlich, was ist los bei den Republikanern?
Die Partei weiß eigentlich im Moment nicht so recht, wo sie hin soll. Sie hat auf der einen Seite die ganze MAGA-Seilschaft und natürlich Donald Trump. Sie hat auf der anderen Seite vernünftigere Geister, die genau wissen, dass die Partei ins politische Abseits läuft, wie die Wahl im November ja auch gezeigt hat. Wenn sie sich zu weit nach rechts begibt, auch in der Gesellschaftspolitik. Aber das sorgt natürlich für dauerhafte Konflikte. Vor allen Dingen, du darfst nicht vergessen, Christoph, dass die radikalsten Abgeordneten in der Partei aus Wahlkreisen kommen, die 100% sicher sind. Also man könnte dort also auch eine Waschmaschine aufstellen und einen republikanischen Kleber drauf machen, die Waschmaschine würde gewählt werden. Das heißt, die müssen nie fürchten, dass sie in ihren Wahlkreisen abgewählt werden. Und das hat eben zur Radikalisierung der republikanischen Fraktion im Repräsentantenhaus beigetragen. Im Senat ist das völlig anders.
Aber angefangen hat doch der Prozess schon viel früher, nicht erst mit dem Donald Trump. Mit wem und vor allem wen auch hat das angefangen?
Naja, wenn du mal zurückgehst zu Eisenhower, das war natürlich ein Mann des Ausgleichs, ein Mann der Mitte. Und dann hast du plötzlich Barry Goldwater 1964, da hast du damals vor allen Dingen der Außenpolitik im absoluten Antikommunismus die ersten Auswüchse gehabt, also ein Ende der Kompromissbereitschaft. Und dann kam Ronald Reagan und das war natürlich alles sehr sonnig und das war alles traditionell republikanisch, also niedrige Steuern, kleiner Staat, ein bisschen Gesellschaftspolitik, aber nicht zu weit. Und das hat sich dann völlig verändert nach dem Abgang von Reagan. Da ist die Partei einfach radikalisiert geworden.
Also jetzt meint der Reagan und der Goldwater, Barry Goldwater, hast gesagt, sind stramme Antikommunisten gewesen. Man könnte auch noch den Richard Nixon nennen in dieser Reihe. Aber die sind alle drei nie so radikal gewesen wie gewisse Abgeordnete. Wann hat sich die Partei radikalisiert und wie haben wir das gesehen? Ist das erst mit dem Trump losgegangen?
Nein, ich glaube, Einbruch war wirklich die Wahl von Newt Gingrich 1994 zum Speaker. Du musst dir vorstellen, die Republikaner waren 40 Jahre lang in der Minderheit im Repräsentantenhaus. 40 Jahre. Und dann haben sie 1994 plötzlich die Mehrheit gekriegt. Sie haben über 50 Sitze dazugewonnen. Das war während der Clinton-Präsidentschaft. Und Gingrich wurde Speaker. Und Gingrich war überhaupt nicht auf Kompromisse aus. Er war machtbewusst. Er hat die Gesellschaftspolitik als Mittel genommen, den Kulturkampf, um die Macht der Republikaner auszubauen. Die innerpersönlichen Verhältnisse im Repräsentantenhaus wurden dann auch erstmal sehr, sehr, sehr hässlich. Also gegenseitige Angriffe, auf die Person und so weiter und so fort. Und stell dir vor, man vergleiche mal Newt Gingrich zum Beispiel mit Gerald Ford, dem Präsidenten, der ja auch mal Speaker war im Repräsentantenhaus, republikanischer Speaker. Oder mit Bob Michael, der auch Speaker war, republikanischer Speaker. Das waren Leute des Ausgleichs, das waren kompromissbereite Leute. Und eben mit der Wahl 1994 ist ein ganz, ganz neuer Ton in die Partei hineingekommen. Und Newt Gingrich, wenn ich nun einen Verantwortlichen nennen müsste für die Verhärtung der Politik in Washington und auch für die Hässlichkeit der Politik, dann müsste man Newt Gingrich wirklich als den Hauptschuldigen hinstellen.
Ich würde sagen, in dem Zusammenhang muss man aber auch noch Barack Obama erwähnen. Es war der erste schwarze Präsident und der hat meines Erachtens die Republikanische Partei komplett triggert, wie man heute sagt.
Ja, das ist richtig. Es gab dann innerhalb der Partei die Tea Party 2010, die also ganz stramm anti-Obama war. Und es gab die Wähler, die Basiswähler, die republikanischen Wähler, die plötzlich das Land nicht mehr wiedererkannt haben. Was, wir haben einen schwarzen Präsidenten, was ist passiert? Und dann kam eben auch erstmals wirklich die Furcht auf, dass das Land überfremdet wird, dass es zu viele braune und schwarze Amerikaner geben wird. Und dafür stand natürlich schon, dass Barack Obama ins Weiße Haus gewählt wurde. Ich kann mich noch unheimlich gut erinnern an eine Wahlkampfveranstaltung 2010 in Delaware, eine republikanische Veranstaltung, wo eine ältere weiße Frau gesagt hat, I want my country back. Ich möchte mein Land zurück. Und das war natürlich schon gegen Barack Obama und die Angst vor Überfremdung gerichtet.
Wie radikal ist die Partei heute?
Also ich glaube nicht, dass wir in Westeuropa eine konservative Partei haben, die so radikal ist, wie die republikanische Partei im Repräsentantenhaus sich gibt. Also man muss da schon Unterschiede machen. Aber ich würde sagen, innerhalb der Fraktion im Repräsentantenhaus sind Leute, die in Europa Schwierigkeiten hätten, in irgendein Parlament gewählt zu werden. Man muss in dem Zusammenhang eben auch nennen, dass die Partei isolationistisch geworden ist. Man denke nur an McCarthys Warnung, dass man der Ukraine keinen Freifahrtschein mehr erteilen würde. Man denke an den geplanten und gewünschten Abbau des Sozialstaats, die Abschnürung der Einwanderung, eine reaktionäre Gesellschaftspolitik, also auch mit Hilfe des obersten Gerichts, siehe die Abtreibung, das Kippen der Abtreibungsfreiheit und vieles mehr. Also es gibt schon in dieser Fraktion Strömungen, die so in Europa in dieser Härte nicht zu entdecken sind.
Stichwort Isolationismus. Ist es wirklich denkbar, dass der Kongress, wenn er denn mal noch einen Speaker hat, die Ukraine-Hilfe wird kürzen?
Vorstellbar ist das schon, aber es ist natürlich so, dass man darauf hoffen kann, dass innerhalb der republikanischen Fraktion moderate Geister sich dann mit den Demokraten zusammentun würden, um Mehrheiten zustande zu bringen, mit denen die Hilfen für die Ukraine gerettet werden können. Im Senat sind die Probleme wesentlich kleiner, aber das wird natürlich ein furchtbarer Hickhack werden. Bei jeder Gesetzesvorlage werden sich die Radikalen in der republikanischen Fraktion sperren. Und es kann durchaus sehr spannend werden, Christoph. Es kann durchaus passieren, dass sich dann die republikanischen Moderaten mit den Demokraten zusammentun, um bestimmte Gesetzesvorhaben durchzubringen. Nur jeder republikanische Speaker, der das gestattet, wäre seinen Posten innerhalb von wenigen Tagen los.
Du hast Zwischenwahlen erwähnt, das Ergebnis und Folge von dem Hickhack, wo man jetzt haben bei den Republikanern, zeigt das Wahlergebnis von letztem Herbst nicht, dass die Partei wirklich für viele Wähler und Wählerinnen zu radikal geworden ist?
Ja, das glaube ich auch. Das Wahlergebnis sollte eigentlich den Republikanern zu denken geben, dass sie zu weit gegangen sind in gewissen Dingen. Und das Wahlergebnis hat das gezeigt, im Senat noch mehr als in diesen Abgeordneten-Distrikten. Wie gesagt, viele dieser radikalen Abgeordnete sind tatsächlich in Distrikten, wo sie kaum abgewählt werden können. Aber das war natürlich schon eine ganz, ganz enttäuschende Wahl. Und die Republikaner selber, es gibt Stimmen in der Partei, die sagen, wir müssen den Weg zurück in die Mitte finden. Andernfalls werden wir auch in Zukunft bei Wahlen nicht das erreichen, was wir erreichen wollen.
Mit anderen Worten, können die Demokraten von dem Chaos, das bei den Republikanern derzeit herrscht, profitieren, insbesondere natürlich auch der Präsident?
Ja, klar. Wenn es sich tatsächlich erweist, dass die Regierungsfähigkeit der Partei nicht mehr gegeben ist und dass jede Gesetzesvorlage riesige Flügelkämpfe auslöst, dann werden natürlich die Demokraten mit dem Präsidenten an der Spitze die Wähler dauernd daran erinnern, dass sie, die Demokraten, etwas für das Volk tun wollen, für die Wähler tun wollen, dass sie vernünftig regieren wollen, während die andere Seite sie gegenseitig aufreiht.
Und was bedeutet das Ganze für Präsidentschaftswahl von 2024?
Ich würde es jetzt mal in den Raum stellen. Kannst du dir denn vorstellen, dass diese 20 Abweichler, die sich gegen die Wahl Kevin McCarthys bisher gestellt haben, den Kern einer MAGA-Partei bilden könnten, mit Donald Trump an der Spitze?
Ja gut, das wäre natürlich ein Steilpass für Demokraten. Ich glaube aber nicht, dass so weit kommt, was mich gerade zu der nächsten Frage führt. Wäre es nicht denkbar, dass sich die Republikaner hinter dem Ron DeSantis, dem Gouverneur von Florida, könnten sammeln? Der Ron DeSantis gilt ja als ein bisschen smartere Ausgabe von Donald Trump. Und ich könnte mir vorstellen, dass er jemand wäre, der die Flügel zusammennehmen könnte. Oder sehe ich das falsch?
Ja, das ist schon möglich. Nur irgendwo ist halt Donald Trump noch in diesem Mix drin, ja. Und die Frage ist eben, wenn man sich anguckt, wie Trump sich jetzt in den letzten Tagen verhalten hat, ja. Er hat zuerst sich für Kevin McCarthy erklärt und hat gesagt, ja, wählt den mal, das ist ein guter Mann und so weiter und so fort. Und nun, seit gestern, seit also McCarthy seine Pleite erlebt hat, hält Trump sich bedeckt. Es gibt sogar Gerüchte, dass er im Dauerkontakt mit diesen 20 Abweichlern sein soll, ja. Und wir haben ja darüber schon mal geredet im letzten Podcast. Also kannst du dir nicht vorstellen, dass Ron DeSantis tatsächlich die Nominierung der Partei gewinnt, dass die meisten Leute innerhalb der republikanischen Fraktion im Senat und Repräsentantenhaus sich hinter DeSantis stellen, aber dass Donald Trump sagt, nee, ich mache da nicht mit, und dass er tatsächlich dann seinen eigenen Laden aufmacht.
Ja gut, denkbar ist es schon, aber es wäre natürlich geradezu revolutionär, oder? Wobei, wir haben natürlich schon eine ähnliche Situation gehabt, 1992, wo der Ross Perot auch eine Abspaltung gemacht hat, und das hat zum Erfolg von Bill Clinton geführt. Der Amtsinhaber, der George Herbert Walker Bush, also der alte Bush, der Bush-Vater, hätte dann die Wahl gerne nicht mehr gewinnen können, weil er natürlich innerhalb von seiner eigenen Partei eine Abspaltung gehabt hat. Aber ich meine, das ist so sensationell gewesen, in dem Sinn, dass man das selten hat. Aber gut, also wir sind schon oft überrascht worden von Donald Trump, und es wäre ja denkbar, dass es wieder passiert. Was meinst du?
Ja, ich darf dich auch an den Fall John Anderson erinnern, 1980, ein Republikaner, für den Ronald Reagan zu konservativ war. Der hat dann seinen eigenen Laden aufgemacht und ist als Unabhängiger in den Wahlkampf gegangen, und das hat wahrscheinlich Jimmy Carter schon etwas geschadet. Aber zurück zu Trump. Ich darf dich nochmal an das wunderbare Zitat des republikanischen Strategen Rick Wilson erinnern. Was hat der gesagt? Er hat gesagt, Donald Trump hätte lieber Joe Biden 10.000 Jahre im Weißen Haus als Ron DeSantis 5 Minuten im Weißen Haus. Ich glaube, das sagt alles.
Gut, in dem Fall danke vielmals, lieber Martin, nach Charlottesville. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Adieu, Christoph.
Das war eine weitere Folge von «Alles klar, Amerika» am Tamedia Podcast zu den USA. Merci vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. In 2 Wochen hören Sie uns hier wieder, und zwar mit Isabel Jacobi und dem Fabian Fellmann am Mikrofon. Nachlesen kann man den Podcast auf der Website vom Tagesanzeiger, der Baz, dem Bund, der Berner Zeitung und allen anderen Tamedia-Titeln, natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Schluss habe ich noch dir und Freude, unsere Technikerin, der Produzentin vom Podcast und der Chefin vom Rössor Podcast, Mirja Gabatuller, zu gratulieren, weil sie sind ausgezeichnet worden für ihren täglichen Apropos-Podcast als besten Podcast von der Schweiz. Also auch von uns hier, vom USA-Podcast, mit ein bisschen nicht natürlich, aber herzliche Gratulation. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, ist der Martin Kilian gewesen, an der Technik, wie erwähnt, Mirja Gabatuller, und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.